Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs zahlreiche Kommen. Ich darf Ihnen vorstellen, die Gewinnerin des Deutschen Fantastikpreises 2016 für den besten Roman, der Rock'n'Roll des deutschen Fantasy, Susanne Pavlovic aus dem Amrun Verlag.
Hallo zusammen, vielen Dank fürs Dasein. Feuerjäger ist eine in sich abgeschlossene Saga in 3 Bänden. Ich lese heute aus dem 3., aber der Vorteil ist, dass die Handlung in sich so schlicht und leicht erfassbar ist, dass ich euch jetzt nicht eine halbe Stunde erzählen muss, wie es sich geschah. 2 Sachen, die ich sage. Abrantes, das ist die Welt, in der das alles stattfindet, ist eine hochmittelalterlich geprägte Feudalgesellschaft, so ähnlich wie bei uns im 12. Jahrhundert, nur mit Magie und mit ein paar mehr Göttern und mit weniger festgefügten Geschlechterbildern. Ansonsten beginnen wir an einem Punkt, wo es gerade einen Machtwechsel gegeben hat. Der alte König wurde entfernt und es wurde ein neuer installiert. Nicht alle sind damit zufrieden. Und unsere Heldin Krona hat sich in den vorhergehenden Auseinandersetzungen so gründlich zwischen alle Stühle gesetzt, dass sie sowohl bei dem alten König als auch bei dem neuen König als auch bei dem Zwergenkönig in Ungnade gefallen ist. Dessen Sohn hat sie umgebracht, insofern kann man es verstehen. Und sie lebt jetzt in einem Zwergendorf, so ohne wirklich was zu tun zu haben. Ihre Freunde haben sich in alle Himmelsrichtungen verstreut. Und mehr muss man eigentlich nicht wissen. Und wir beginnen, wenn wir das Mikro runterstellen. So. Wir beginnen mit einer faustdicken Lüge. Ich bin nüchtern, sagte Krona. Stocknüchtern, steinnüchtern, so nüchtern wie ein ausgetrocknetes Flusstal. Mach dich nüchternerer. Das ist ihr Freund Wolfram, seines Zeichens Spielmann. Na, weil du's bist. Das Wasser war so kalt, dass es Krona den Atem verschlug, das ist die Regentonne, und sich mit spitzen Nadeln in ihr Gehirn bohrte. Sie ließ das Gesicht unter Wasser, bis ihr die Luft ausging, dann tauchte sie auf und schnappte prustend nach Luft. Undeutlich sah sie, dass die Haustür aufgegangen war. Jemand hielt ihr ein Tuch hin und sie trocknete sich das Gesicht ab. Stimmen drangen aus dem Haus, eine gehörte Lomia, das ist ein befreundeter Zwerg. Die andere, eine weibliche, kannte sie nicht. Sie schüttelte sich Wasser aus den Haaren. Besser? Fragte Wolfram und nahm ihr das Tuch ab. Bisschen, sagte sie, du bist wirklich leidgeprüft mit mir. Ach was, sagte er und schenkte ihr ein schiefes Lächeln. Alles eine Frage der Gewohnheit. In der Wohnstube warteten Lomia, Alba, das ist eine Zwergin, und Liana, außerdem eine junge Frau in staubiger Reisekleidung, die am Tisch saß, die Hände in den feinen, ledernen Handschuhen auf der fleckigen Tischplatte verschränkt. Das ist sie? Fragte Krona Wolfram. Wir haben es hier mit der sogenannten Questgeberin zu tun, also mit der Frau, die die Aufgabe in die Handlung reinbringt. Der nickte und räusperte sich. Ja, euer Herrin Bertrades, das hier ist die Kriegerin, von der ich euch berichtet habe, Krona Feuerfaust, Heerführerin Erendors und ehemaliger Hauptmann der königlichen Garde. Eine Frau, aufrecht und unbeugsam wie ein Fels. Krona, das ist die edle Bertrades vom Lerchenfeld. Krona schnappte sich einen Stuhl, klemmte ihn sich verkehrt herum zwischen die Beine, ließ sich darauf fallen und verschränkte die Arme auf der Lehne. Ihr Kopf schepperte, als wäre er mit glühenden Messern gefüllt. Sie bekämpfte einen Anflug von Übelkeit. Über den Tisch hinweg musterte sie Bertrades. Sie war jung, höchstens 18, hatte klare, feingeschnittene Züge und eine Haut, weiß wie Milch. Ihr langes, rotbraunes Haar trug sie nach höfischer Sitte geflochten, auch wenn die Frisur ziemlich selbstgemacht aussah. Unter Kronas prüfendem Blick wich sie ein wenig zurück und richtete sich dann auf. »Das ist die Frau, die meinen Vater retten soll? Kürenberger, ihr wollt mich verschaukeln!« machte Wolfram. »Sie ist betrunken«, sagte Bertrades, »und sie ist alt.« »Und sie schmeißt dich raus, wenn du ihr blöd kommst«, sagte Krona. Lomia grinste von einem Ohr zum anderen, während Wolfram ein gequältes Gesicht machte und flehend die Hände ausstreckte. »Lass bitte nicht den ersten Eindruck entscheiden, edle Bertrades. Frau Feuerfaust hat ein Leben lang Erfahrung im Kampf gesammelt. Sie hat Blut für das Königreich vergossen und nicht nur ihr eigenes, sondern mehrheitlich das ihrer Feinde. Und wäre sie nicht die Beste, dann säße sie heute nicht hier. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie diese Frau einen Lindwurm bezwungen hat.« »Hast du nicht«, sagte Krona, »du warst hinter den Linien, wo du hingehörst in einem Krieg.« »Aber ich habe den Lindwurm gesehen und Augenzeugen befragt und... Himmel, Krona, mach's mir doch nicht so schwer.« Krona grinste und zog geräuschvoll die Nase hoch. »Hast du Geld, Liebelein?« Bertrades musterte sie mit einem vernichtenden Blick, bückte sich dann und hob eine Tasche auf den Tisch. Sie öffnete sie, packte sie an der Unterseite und kippte den Inhalt aus. Es klapperte und klirrte, glitzerte und funkelte. Ketten, Fibeln, Ringe, Ohrgeschmeide, geschmiedete Kämme und Armreifen purzelten lustig durcheinander auf die rissige Tischplatte. Lihanna, Lomia und Alba kamen näher und beugten sich staunend über den Schatz. »Das reicht für den Anfang«, sagte Krona. »Also, was hat dein Vater für ein Problem?« »Die korrekte Anrede ist Bertrades Edle vom Lerchenfeld.« »Willst du meine Zeit verschwenden, Liebelein?« Bertrades schob ihren Stuhl zurück und stand auf. »Kürenberger, wir gehen. Ganz offensichtlich sind wir falsch hier.« »Was kommandierst du ihn eigentlich so rum, sag mal? Gehört er dir? Er ist ein freier Mann. Niemand kommandiert ihn herum.« »Außer dir«, warf Wolfram ein. »Das ist was anderes. Das hat Tradition.« »Du hast recht«, sagte Lomia zu Liana. »Das hier hat einen höchst hohen Unterhaltungswert.« Mit einem großen Schritt war Wolfram bei der Tür und blockierte sie. »Wir gehen nirgendwo hin«, sagte er. »Mit aller Ehrerbietung, die euch selbstverständlich zusteht, und in aller gebotenen Demut, aber das hier, dieses Haus, ist der vermutlich sicherste Ort im ganzen Königreich. Und diese Leute sind euch das, was Verbündeten am nächsten kommt. Und mit Verlaub und allem Respekt, aber ich bringe euch nicht durch das halbe Königreich, verstecke euch vor Soldaten beider Seiten und schmuggle euch an der Obrigkeit vorbei, nur damit ihr euch hier von ein paar schlechten Manieren abschrecken lasst.« »Die übrigens gar nicht alle hier an den Tag legen«, warf Lomia ein. »Ich beispielsweise bin ein Zwerg von ausgesuchter Höflichkeit.« Bertrades warf Wolfram einen finsteren Blick zu und setzte sich wieder. »Vielleicht klären wir erst mal, worum es geht«, sagte Krona. »Also, nochmal. Dein Vater hat ein Problem?« »So könnte man es sagen.« Bertrades sah hilfesuchend zu Wolfram, der die allgemeine Fluchtgefahr offensichtlich als gebannt ansah und seinen Posten an der Tür verließ. »Sie erklären jetzt in der Folge das Problem, was der Vater hat, nämlich, dass er in dem Kerker der Goldenen Burg sitzt und demnächst mit allem Pomp hingerichtet wird. Und Bertrades hat ein gut genuges Familienverhältnis, um das gerne verhindert zu wissen. Und Wolfram ist derjenige, der das dann für sie eingefädelt hat.« »So, es geht also darum, wie holen wir den Vater aus der Goldenen Burg raus?« »Großartig«, sagte Krona, »nur zu. Gib mir eine Armee und ich stürme dir die Goldene Burg. Kann ein paar Jahre dauern. Burgen nimmt man normalerweise nicht im Handstreich, sondern durch Belagerung. Aber das ist völlig in Ordnung, solange man sich bei dem Haufen außerhalb der Burg befindet.« »Wir haben weder die Armee noch die Zeit«, sagte Bertrades. »Und es geht mir nicht um die Goldene Burg. Es geht mir um meinen Vater. Wir müssen ihn vor der Aradhron-Zweie da rausholen oder man wird ihn öffentlich hinrichten.« Ihre Haltung war bemerkenswert, sie sprach mit völlig ruhiger Stimme. Lediglich ein Glitzern in ihren Augenwinkeln verriet, dass sie kurz vor den Tränen stand. Eine eiserne Hand krampfte Kronas Magen zusammen und presste ihr alles, was sie gegessen und getrunken hatte, den Hals hinauf. »Wart mal«, sagte sie, »ich muss kotzen.« Sie taumelte an Wolfram vorbei, der ihr eilig den Weg frei machte, nach draußen, die 3 Stufen zum Hof hinunter und erbrach sich in die Büsche. Sie hielt sich an der Hauswand, bis die Welt aufhörte, sich um sie zu drehen. Die glühenden Messer hinter ihrer Stirn führten einen wilden Tanz auf. Jemand hielt ihr einen Becher hin, es war Wasser drin und sie spülte sich den Mund aus und trank durstig. »Wirst du's tun?«, fragte Lomia hinter ihr. Sie drehte sich schwankend um und wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht. »Den Vater befreien? Ganz bestimmt nicht. Da kann sie mir alles Gold des Königreichs auf den Tisch legen.« »Warum nicht?« »Keine Lust.« Sie ging an Lomia vorbei und ließ sich schwer auf die Bank neben der Haustür fallen. Vom Wald drang schwere, feuchte Kühle zu ihr und legte sich auf ihr erhitztes Gesicht. »Es wäre gut, wenn du's tätest«, sagte Lomia ruhig. »Nicht nur für den Vater.« »Wie stellt sie sich das vor? Wenn der in der goldenen Burg sitzt, kommen wir niemals an ihn ran. Und wenn er so wichtig ist, wird er bestimmt gut bewacht.« »Wie wir es machen, können wir entscheiden, sobald wir vor Ort sind. Du musst raus hier, Krona.« »Warum? Weil mich sonst Karcharoths Soldaten kriegen? Und deshalb flüchte ich mich am besten in die goldene Burg. Na klar.« »Ich verliere dich lieber an Karcharoth als an den Schnaps.« Krona schwieg und schlang die Arme um sich. Ihr war kalt, aber sie wollte nicht wieder hinein in die Wohnstube zu all den fragenden Gesichtern. Das alte Holz der Bank knarrte, als Lomia sich neben sie setzte und behutsam nach ihrer Hand griff. »Wir wissen alle, dass du gerne einen über den Durst trinkst«, sagte er leise. »Es gehört zu dir, gewissermaßen. Aber in letzter Zeit ist dir die Trinkerei aus der Hand geraten. Wir erleben dich kaum noch nüchtern.« »Nüchtern ist es hier nicht zum Aushalten. Das könnt ihr alle aber nicht verstehen, weil die meiste Zeit ja keiner von euch hier ist.« »Ich bin jetzt hier«, sagte Lomia eindringlich, »und ich sage dir, ändere etwas. Es ist doch Unsinn, in einem unerträglichen Zustand zu verharren und zu hoffen, dass die Dinge sich von selbst zum Guten wenden. Du bist eine Frau der Tat. Ändere etwas.« »Ich kann nicht«, flüsterte sie, »ich kann hier nicht weg.« »Fenrir«, sagte Lomia. »Ja, was wenn...« »Ich habe seit fast 10 Wochen nichts von ihm gehört, Lomia. Was, wenn er kommt und ich bin gerade weg?« »Was, wenn er kommt und du empfängst ihn hier betrunken und mit einer Scheißlaune?« Sie holte tief und zitternd Luft. Lomia lächelte. »Wer hätte gedacht, dass du eine Frau bist, die daheim bleibt und den Herd hütet und wartet, bis der Mann sich bequemt, nach Hause zu kommen?« »Ich bin nicht... Ich hab nie... Du Arsch!« Lomias Lächeln verbreiterte sich. »Ich sehe, du triffst gerade eine sehr vernünftige Entscheidung. Wann brechen wir auf?« »Sie brechen natürlich auf, ist ja klar, sonst wäre das Buch hier zu Ende. Und die Sache gestaltet sich so schwierig, dass sie auf ein verzweifeltes Mittel zurückgreifen. Sie versuchen, die Elfen zu Hilfe zu holen, um diesen Konflikt zu lösen. Das Problem ist, die Elfen sind eigentlich Sagengestalten, die gibt's offiziell gar nicht. Und im Zuge dieser langen und verwickelten Reise kommen sie auch in ferne Lande. Und dort legt man Reisen nicht nur zu Pferd zurück, sondern auch mit dem Luftschiff. Die sind also insgesamt technisch etwas weiter. Und so landet man in einem elfischen Außenposten und sieht sich genötigt, sich dort ein Luftschiff zu leihen. Wir leihen uns jetzt mal ein Luftschiff. Moment. Nein, da nicht. Hier. Dann kam kühle Nachtluft von vorne und Sternenlicht und sie waren auf der anderen Seite und kamen ins Freie. In aller Eile orientierten sie sich. Remorais Schiff, das ist einer von den Elfen, war das einzige, über dem eine halb gefüllte Luftkammer hing. Die Entscheidung wurde ihnen also abgenommen. 2 weitere Schiffe lagen vor Anker. Für jedes Schiff hatte man eine Wache abgestellt, die Männer trugen Laternen und ließen sich auch aus der Entfernung gut orten. Auf der Plattform nebenan hatten sich einige Elfen zu einer Runde zusammengefunden, Stimmen drangen von dort zu ihnen herüber, es schien, als würde dort gewürfelt. Hintereinander überquerten sie die Hängebrücke. Sobald sie auf der anderen Seite angekommen waren, nahm Lomia Lyanna und Bertrades bei den Händen und verschwand mit ihnen in der Dunkelheit zwischen den Luftschiffen. Krona und Fenrir marschierten mit der Laterne geradewegs auf Rimurais Luftschiff zu. Der Elf, der dort Wache schob, war mit seiner Aufmerksamkeit mehr bei seinen Kollegen auf der Nachbarplattform als bei seiner Aufgabe und erschrak sichtlich, als Krona und Fenrir sich näherten. »Was wollt ihr?« herrschte er sie an. Seine Aussprache war verwaschen und er bewegte sich wie einer, der den Abend mehrheitlich in Gesellschaft eines Weinfasses verbracht hatte. Mit einem Blick erfasste Krona seine Bewaffnung, eine Windfaust und ein langes Messer im Gürtel. »Einen wunderschönen guten Abend«, sagte sie freundlich. »Wir müssen mal eben an Bord.«
»Wieso?«
»Wir sind mit diesem Schiff gekommen und ich glaube, ich habe dort drin etwas verloren.«
»Was denn?«
»Meine Geduld mit Leuten, die blöde Fragen stellen.« Fenrir stieß sie unsanft an. »Ihren Ehering, seht ihr?« Er hielt dem Elfen seine Hand mit dem Sprachenring vors Gesicht. »Einen solchen. Lasst ihn uns bitte suchen, er bedeutet uns viel.« Der Elf zog die Nase hoch.
»Nö«, sagte er, »das ist ein Militärschiff. Da kommt man nur mit Erlaubnis des Befehlshabers drauf.«
»Hauptmann Rimurai hat sicher nichts dagegen«, sagte Fenrir.
»Wenn das so ist, könnt ihr mir das sicher auch schriftlich geben«, sagte der Elf.
Fenrir seufzte. »Euer Pflichtgefühl in allen Ehren, aber wäre es nicht furchtbar umständlich, den vielbeschäftigten Hauptmann wegen einer solchen Kleinigkeit zu stören? Ihr könnt gerne mit hineinkommen und unsere Suche überwachen.«
»Mein Platz ist aber hier draußen.«
»Hier draußen habe ich aber nichts verloren«, sagte Krona und bemühte sich unauffällig, an dem Elfen vorbeizuspähen.
»Da habt ihr so recht«, sagte der Elf. »Ihr habt hier wirklich nichts verloren. Kommt einfach morgen wieder und bringt den Hauptmann mit oder schriftliche Erlaubnis, dann könnt ihr an Bord.«
»Soweit ich weiß, legt das Schiff morgen bei Sonnenaufgang ab«, sagte Fenrir.
»Ist nicht mein Problem«, sagte der Elf ungerührt.
In diesem Augenblick tippte ihm jemand von hinten auf die Schulter. Überrascht drehte er sich um und dann traf ihn auch schon Lomias Faust in die Magengrube. Mit einem vernehmlichen Uff klappte der Elf zusammen. Krona fing ihn auf und hielt ihm die Hand vor den Mund, damit er nicht schrie. Sie brachten ihn zu Boden, Fenrir setzte sich auf ihn, nahm ihm die Waffe ab und reichte die Windfaust an Krona weiter. Lomia hielt seine Beine und Lyanna kam mit einem improvisierten Knebel und verschloss ihm den Mund.
»Rückseite«,
befahl Krona und zeigte auf den Schiffsrumpf. Sie schleppten den Elf, der wild zappelte und gegen seinen Knebel anschrie, auf die Seite des Schiffes, die von den Kartenspielern abgewandt war.
»Ich würde ihn ungern betäuben«,
Lomia beugte sich über den Elfen. »Wer weiß, was diese zarten Elfenschädel aushalten, aber wenn der weiter so krakeelt...« Der Elf verstummte und sah Lomia mit weit aufgerissenen Augen an.
»Braver Junge«, sagte Lomia, »ich bleibe hier und passe auf, dass er es sich nicht anders überlegt. Macht ihr inzwischen das Schiff flott?«
In Windeseile kletterten sie über die Strickleiter an Bord. Bertrades rumorte bereits im Inneren. Krona sprang die schmale Treppe hinunter unter Deck und war mit wenigen großen Schritten im Kommandostand.
»Wie lange bis zum Ablegen?«
»Ein paar Augenblicke. Wir müssen die Luftkammer wieder auffüllen. Geh rüber in den Maschinenraum und schür das Feuer an.«
»In den was?«
Bertrades zeigte mit dem Finger auf eine schmale, steile Treppe, kaum mehr als eine Hühnerleiter, die durch eine Luke nach oben verschwand. Krona rannte hinüber und nahm die Treppe 3 Stufen auf einmal. Oben gelangte sie in einen engen, sehr niedrigen, warmen Raum, der beinahe gänzlich von einem eisernen Kasten, ähnlich einem Schmiedeofen, gefüllt wurde. Dicke, rußige Rohre führten von ihm nach oben und verschwanden in der niedrigen Decke. Kisten voller Kohle stapelten sich an den Wänden. Krona griff sich einen Schürhaken und öffnete die Ofentür. Dahinter lag kräftige Glut. Eilig begann sie, Kohlen nachzufüllen. Ein faltiges Ding mit einem langen Hals erkannte sie erst auf den zweiten Blick als Blasebalg, den man mit dem Fuß betreiben konnte. Sie versuchte, die Glut anzufachen, hatte aber das Gefühl, dass sie eher weniger wurde als mehr. Sie fluchte.
»Und?« hörte sie Bertrades Stimme von unten. »Hetz mich nicht«, schrie sie, »ich arbeite dran!«
Arbeite schneller, wir müssen los.
Krona wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Stürhaken, wo hatte sie den Stürhaken hingetan? Sie musste die verdammte Glut irgendwie verteilen. Da war er, auf einer Kiste, die nur halb so groß war wie die anderen und mit einem dicken roten Siegel verschlossen. Fremde Schriftzeichen, vermutlich elfische, waren auf der Kiste angebracht. Sah aus wie ein Warnhinweis. Egal. Krona brach das Siegel und stemmte die Kiste mit dem Schürhaken auf. Auf den ersten Blick waren wieder nur Kohle in der Kiste. Auf den zweiten Blick waren es die sonderbaren Kohlen mit den silbrigen Einschlüssen, die sie bereits einmal gesehen hatte. Sie warf eine davon in den Ofen. Nichts passierte, also füllte sie auf gut Glück ein paar weitere nach und griff nach dem Blasebalg. Die Explosion holte sie von den Beinen. Eine Stichflamme schoss aus der offenen Ofentür und Krona wurde durch schieres Glück nicht bei lebendigem Leib angezündet. Der winzige Raum war plötzlich in grelles Licht getaucht. Es wurde unerträglich heiß. Krona, die auf dem Bauch gelandet war, schüttelte benommen den Kopf. Vor ihren Augen zuckten die Geisterlichter der Stichflamme und in ihren Ohren saß ein lauter Piepton. Wie durch Watte drangen von unten Schreie zu ihr. Irgendwo krachte Holz. Der Raum neigte sich zur Seite. Kohlekisten schlitterten auf sie zu. Sie stemmte sich mit einem Bein dagegen und verpasste der Ofentür mit dem anderen Fuß einen gezielten Tritt, um sie zu schließen. Kohlen prasselten aus der oberen Kiste auf sie herunter. Dann warf das Schiff sich zur anderen Seite. Einer der Kistenstapel geriet ins Wanken. Krona kam auf die Knie und rettete sich mit einem Hechtsprung durch die Luke. Über ihr krachte es. Sie kam hart mit der Schulter auf den Stufen auf, überschlug sich und landete unsanft am Fuß der Treppe. »Was ist los?« schrie sie. »Das wollte ich gerade dich fragen«, sagte Bertrades, die breitbeinig wie ein Seemann am Kartentisch stand. »Ich brauche hier Hilfe«, kam Lianas gehetzte Stimme von der anderen Seite des Decks. Krona stürmte nach oben, um den Mittelaufbau herum, hielt sich an der Reling, als das Schiff erneut schwankte, und fand Liana dabei, wie sie mit dem Dolch dabei war, die Halteseile durchzusäbeln, die es auf der Plattform hielten und die, obwohl erstaunlich dünn, ungeahnten Widerstand boten. Krona nahm ihren Dolch zur Hand, die Klinge war scharf. Sie hätte nicht mehr als 2-3 Handgriffe erwartet, um das Seil zu kappen, doch es fühlte sich an, als würde sie versuchen, mit einem stumpfen Messer ein Stück Wild zu zerteilen. Der Rollenspieler erkennt, es sind diese magischen Elfenseile, die man nicht durchschneiden kann. Aber meine Helden sind halt keine Rollenspieler. Zu zweit schafften sie es schließlich, eines der Seile bis auf wenige Fasern zu durchtrennen. Liana eilte zum nächsten Halteseil, als Lomir von vorne schrie. Das Schiff geriet in Schräglage. Krona schlitterte nach vorne. Lomir war von der Reling verschwunden. Sie zog den Kopf ein, als neben ihr ein Pfeil zischend die Luft durchschnitt und in die Wand der Kajüte einschlug. Fenrir schwang gerade ein Bein über die Reling, ein langes Messer zwischen den Zähnen. »Nein!« schrie sie. »Nein! Bogenschützen!« Er nickte, zog das Bein wieder ein und nahm den Bogen zur Hand. Irgendwo in der Dunkelheit gab eine Fanfare ein Alarmsignal. Krona machte sich flach und spähte über die Reling. Drei der Elfen hatten Lomir hinunter auf die Plattform gezogen und bedrohten ihn mit Messern und Windfäusten.
»Weg von dem Zwerg!«
brüllte sie und brachte die Windfaust in Anschlag. »Aber sehr plötzlich!« Einer der Elfen riss die Windfaust in ihre Richtung. Krona ließ sich hinter die Reling fallen. Ein Knall, Holz splitterte. Von oben kam gleichzeitig wieder das gewaltige Fauchen und das Schiff legte sich zur Seite und zerrte an seiner Verankerung. Drei Elfen, drei Windfäuste, wenn sie alle gleich ausgerüstet waren. Die erste Windfaust war verschossen. Krona wand sich aus ihrem Mantel, rollte ihn zu einem Klumpen und spießte ihn auf ihren Dolch. Dieser billige Trick funktionierte entweder sofort oder gar nicht. Sie schob den Mantelklumpen über den Rand der Reling nach oben. Ein Blitz, ein Knall und Dolch mitsamt Mantel wurde ihr aus den Händen gerissen. Ein verschmorter Geruch machte sich breit. Krona atmete aus, kam nach oben, brachte die Windfaust nach vorne und schoss. Der Rückstoß fuhr ihr in die Arme. Unten brach der einzige Elf, der noch eine Windfaust schussbereit in der Hand gehabt hatte, schreiend zusammen. Den zweiten streckte Lomir gerade mit einem gewaltigen Faustschlag nieder. Der dritte führte einen schlecht gezielten Messerangriff, den Lomir mit dem Unterarm abwehrte.
Ja, aua, aber jetzt keine Zeit, sich drum zu kümmern. Zu diesem Zeitpunkt war Corona schon auf der Strickleiter und hangelte sich nach unten. Rauf, keuchte sie, hilf Liana mit den Seilen, wir müssen los. Allerdings, sagte Lomia und zeigte auf die Hängebrücke, auf der sich im Laufschritt ein halbes Dutzend oder mehr Elfen näherten. Einige hatten ihre Schwerter gezogen, Krona sah das Laternenlicht über die Klingen geistern. Dann brach der vorderste von ihnen in vollem Lauf zusammen. Der zweite stürzte über ihn, geriet in die Seile der Hängebrücke und verhinderte gerade noch seinen Absturz in die Dunkelheit. Die Hängebrücke schwankte. Pfeil auf Pfeil kam aus der Dunkelheit und schwirrte über Krona hinweg in die Reihen der Angreifer. Hinter ihr tat das Luftschiff einen gewaltigen Ruck. Irgendwo knallte Holz. Krona klaubte die letzte noch geladene Windfaust aus dem Gras, schaltete einen Elfen, der sich gerade aufrichten wollte, mit einem Fußtritt aus und brachte die Windfaust in Anschlag. Lomia war inzwischen auf dem Weg die Strickleiter hinauf. Er gebrauchte seinen linken Arm nur eingeschränkt. Ein großer Blutfleck war auf seinem blütenweißen Hemd entstanden. Die Sicht war schlecht, Schatten und Dunkelheit und flackernde Lichter. Krona versuchte, einen sicheren Schuss zu landen, doch sie sah nicht genug. Sie umklammerte die Windfaust, kniff die Augen zusammen und drückte aufs Geratewohl ab. Als ihre Augen sich von dem grellen Blitz erholt hatten, hing die Hängebrücke schief. Eine der Halterungen hatte sich gelöst und den hölzernen Fußweg in eine steile, glatte Rampe verwandelt. Elfen stürzten schreiend in die Tiefe, andere klammerten sich zappelnd an die Planken und versuchten, sich hochzuziehen. Krona steckte die Windfaust in den Gürtel, sammelte die Windfäuste und Elfenmesser ein, derer sie schnell und einfach habhaft werden konnte, und kletterte über die Strickleiter zurück an Bord. Fenrir warf ihr einen langen, beinahe amüsierten Blick zu. »Schau nicht so«, sagte sie. »Gelernt ist gelernt.« Fertig. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich bin jetzt zum Signieren da so hinter mir und später dann zum Feiern da so vor mir. Am Stand des Amrun Verlages, so rum. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und kommt doch mal vorbei.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.